SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Fabian Elsesser. Guten Abend. Wir brauchen Migration, es herrsche Fachkräftemangel. Solche Sätze liest man immer mal wieder von Politikern oder Wirtschaftsexperten. Aber wie gehen wir dann mit Menschen um, die zu uns kommen? Welche Chancen haben sie wirklich? Das ist eine ganz andere Frage. Und mit der beschäftigt sich auch Melissa Erkurt. Sie kam als Kind aus Jugoslawien nach Österreich, wurde Lehrerin und ist heute Journalistin. Deshalb hat sie einen besonderen Bezug zum Thema. Und sie ist heute mein Gast in SWR 2 Tandem. Willkommen, Frau Erkurt.
Schönen guten Abend.
Frau Erkurt, Ihr aktuelles Buch trägt den Titel Generation Haram, warum Schule lernen muss, allen eine Stimme zu geben. Und im Vorwort erschreiben Sie für alle, die nie eine Chance hatten und für meine Mama. Für dich war ich trotz allem immer eine Gewinnerin. Ja, Sie haben trotz Flüchtlingshintergrund und einem anderen kulturellen Hintergrund Abitur gemacht, studiert, Lehramt mit guten Noten. Heute sind Sie Journalistin. Also ich sag's mal ganz platt, damit sind Sie doch eine Gewinnerin geworden, oder?
Gut, aber mit meiner Biografie ist man keine Gewinnerin. Also das war eine Ausnahme und ich habe das nicht geschafft, weil ich so besonders toll oder fleißig oder klug war, sondern aufgrund dessen, dass vor über 20 Jahren eine Lehrerin zufällig an mich geglaubt hat. Jetzt verlässt sich das ganze System quasi auf diese Lehrerin. Aber wir wissen laut Zahlen, dass Menschen mit meinem Hintergrund, also Migrationshintergrund, Arbeiterkind, Fluchthintergrund, muslimisches Mädchen, den Bildungsaufstieg nicht schaffen. Und deswegen sehe ich mich eigentlich noch immer als Verliererin. Ich habe es durch Zufall geschafft, aber wir können uns auf diese Zufälle ja nicht verlassen.
Sie hören SWR 2 Tandem und mit Melissa Erkurt spreche ich heute über Einwanderung als Bildungsbremse. Ein Thema, das Sie selbst berührt, denn sie kam als Kind aus Jugoslawien nach Österreich. Als erste in ihrer Familie studierte sie, wurde Lehrerin, dann Journalistin. Aber, wie sie eben schon sagte, auch ihre Erfolgsgeschichte hat Grenzen. Warum eigentlich, Frau Erkurt? Oprah Winfrey, nur mal so als Beispiel, ist doch auch als Afroamerikanerin eine der erfolgreichsten Fernsehmoderatorinnen der USA geworden.
Ja, ich meine, im deutschsprachigen Raum ist es ein bisschen anders. Da setzt man sich noch wenig mit Gegenwartsbewältigung auseinander und glaubt irgendwie, man hat schon genug über Rassismus gesprochen, nach 1945 sozusagen, und schaut nicht, wie geht man eigentlich mit den Gastarbeiterinnen, deren Kindern, um den Enkelkindern. Wie kann es sein, dass eine Generation Migrantinnen nach der anderen scheitert sozusagen, also den Bildungserfolg nicht schafft. Die Bildung wird noch immer vererbt. Das heißt, da gibt es irgendwo eine imaginäre Mauer, bei Frauen sagen, wir lesen eine Decke. Jetzt gibt es bei Migrantinnen noch zusätzlich eine imaginäre Mauer. Also wenn man Frau und Migrantin ist sozusagen, dann hat man es einfach schwerer. Und auch wenn man es schafft, da gibt es ja Statistiken, sogar wenn man es auf die Uni schafft, bricht man häufiger die Uni ab oder reicht nur in Anführungsstrichen den Bachelor. Ganz, ganz selten promoviert man, wenn man Migrationshintergrund hat und Arbeiterinnenhintergrund. Also da können wir uns nichts vormachen und ein paar Vorbilder hernehmen und sagen, schau, die haben es geschafft, also läuft alles gut. Das sind Einzelfälle und man nimmt sie gern hin, um zu sagen, ja, es gibt keine Diskriminierung, sonst hätten es die nicht geschafft. Ja, sonst hätte jetzt das Beispiel von Ihnen, Oprah Winfrey, nicht geschafft. Aber was ist mit all denen, die keine Stimme haben, sozusagen deren, die man nicht hört, weil die es einfach nicht geschafft haben? Es liegt ja nicht an ihnen. Also das würde im Umkehrschluss heißen, die haben sich einfach nicht genug angestrengt, was ja sehr zynisch ist.
Unglaublich zynisch. Also Sie sagten gerade auch schon in unserer kurzen Begrüßungsrunde, Sie haben jetzt das Wort nicht verwendet, aber man kann sagen, das Bildungssystem hat in Ihrem Fall, das Österreichische, schon delegiert. Ne? Es delegiert quasi die Verantwortung weg.
Genau, meine gesamte Existenz baut darauf auf, dass vor über 20 Jahren zufällig eine Volksschullehrerin entschieden hat, dass ich gut genug fürs Gymnasium bin und dass ich eben im Laufe meiner Bildungskarriere genau so viel Diskriminierung erfahren habe, dass sie mir nicht komplett die Motivation genommen hat. Und das ist ja etwas, was ja unglaublich ist, weil ich hatte diese Volksschullehrerin aus Zufall, andere haben die nicht, oder viele Lehrerinnen haben ja auch unglaublich viele Schülerinnen und können sich da nicht auf jede einzelne so konzentrieren. Und dann wird einfach aussortiert sozusagen, und die nicht dieses Glück haben, wo nicht die eine Person ist, die an sie glaubt, die werden aussortiert und schaffen den Aufstieg nicht.
Gut, das ist jetzt Ihr Fall, aber es wird sicherlich auch noch andernweitig delegiert, dass man denkt, na gut, da müssen sich halt die Eltern anstrengen. Ne?
Genau, nur was ist mit den Eltern, die nicht genug Bildung haben, um zu helfen können bei den Schulaufgaben, die auch nicht wissen, wie das Schulsystem aussieht, die Deutschkenntnisse nicht haben, da dürfen ja die Kinder nicht dafür bestraft werden. Was aber Schule generell macht, ist, man verlässt sich auf die Eltern. Ich habe selber eine Lehrerinnenausbildung kürzlich erst abgeschlossen, also 2016, das ist nicht lang her, und ich wurde nur unterrichtet, also mir wurde nur beigebracht, wie ich Annas und Pauls unterrichte und nicht Alis und Hülyas. Und das ist ja auch mal der Skandal. Also auf der einen Seite verlässt die Schule auf die Eltern, wir haben keine Ganztagsschule, und auf der anderen Seite ist die Lehrerinnenausbildung auch nicht so ausgerichtet, dass man weiß, wie unterstütze ich Kinder, die mehrsprachig sind, die andere Kompetenzen mitbringen, andere Herausforderungen. Und wenn man nicht weiß, wie man mit ihnen umgehen soll, dann scheitern diese Kinder, weil wo sollen sie sonst Hilfe erfahren und Unterstützung?
Das heißt, der Fortschritt, die Entwicklung, seit Sie in der Schule waren und der heutigen Situation, ja, in 20 Jahren, wie ist der?
Nicht besser geworden. Mhm. Ich würde sogar sagen, dass der Frust irgendwie größer geworden ist auf allen Seiten und es dadurch schlechter ist. Und es ist ja auch viel Politik jetzt auch auf den Rücken dieser Kinder, kann ja gemacht werden. Also man kann sagen, ja, die schaffen es nicht, weil irgendwas stimmt mit denen nicht. Ich habe das Gefühl, wir nehmen als Gesellschaft hin, dass Migrantinnen dümmer sind und erklären uns das so, dass sie den Aufstieg nicht schaffen. Das ist gerade, was passiert, auch politisch auch gerne instrumentalisiert wird. Aber aus unserem Blickwinkel, aus dem Blickwinkel von Migrantinnen betrachtet, sehen, dass einfach wir diese Unterstützung nicht erfahren, dass wir andere Startbedingungen haben und die Schule es nicht schafft, diese Startbedingungen auszugleichen. Und wenn du dann neben dieser systematischen Diskriminierung, die das Schulsystem mit sich trägt, auch noch individuelle erlebst durch Klassenkolleginnen, durch Lehrerinnen, dann hast du es als Kind, als Jugendliche unglaublich schwer, dich da durchzuboxen.
Man muss es nochmal sagen, sie kamen als ganz kleines Kind 1992 mit ihren Eltern zusammen nach Österreich, Sie waren ein Jahr. Wann hatten Sie, Sie sprachen nämlich gerade von Diskriminierungserlebnissen, wann hatten Sie erstmals den Eindruck, ich bin hier fremd oder wir sind hier fremd?
Ich bin mit meiner Mutter hergekommen. Mein Vater musste im Krieg kämpfen, wie viele Männer. Und meine Mama hat halt als Erinnerung eine Goldkette mitgenommen. Die hat sie bei sich getragen als Erinnerung an meinen Vater. Wir wussten nicht, ob er lebt, ob er es überleben wird. Und dann waren die ersten Reaktionen von ganz vielen in der Umgebung in Österreich, bah, ja, was sollen das für Flüchtlinge sein? Die tragen ja Goldketten, die können gar nicht so arm sein. Also das erinnert mich stark auch jetzt, was wir haben mit den Geflüchteten seit 2015, wo man sagt, die haben Handys, die haben teure Sneakers an, die kann es ja nicht so schlecht gehen. Also unglaublich, das war so meine erste Erinnerung, dass ich auch überhaupt nicht verstanden habe als Kind oder dass Nachbarinnen die Polizei gerufen haben, weil uns die Milch mal übergekocht ist und sie den Geruch so komisch fanden. Und da kann ja nichts mit rechten Dingen zugehen, wenn es mit den Ausländern quasi komisch riecht. Das sind die ersten Erinnerungen in der Schule selber. War es dann auch oft aufgrund meines muslimischen Glaubens. Ich bin nach 9-11, also zwei Tage später, in eine neue Schule gekommen und da wurde das Religionsbekenntnis bei allen vorgelesen, bei mir muslimisch. Und dann kamen diese Sachen wie, ach, das waren also deine Leute. Und die Lehrerinnen haben das schon gehört, aber die haben das gar nicht thematisiert. Und da habe ich mich unglaublich ohnmächtig gefühlt und das Gefühl gehabt, ich bin schuld, dass ich das erlebe, weil ich hatte diesen Begriff Rassismus nicht und niemand hat das thematisiert, dass ich die ganze Zeit eben dann dachte, okay, das ist etwas, was ich verstecken muss, etwas, wofür ich mich schämen muss.
Und ich kenne es auch noch von Mitschülerinnen, also das geht eigentlich mit dem Namen, der anders ist, schon los. Ne? Also der dann auch vielleicht falsch ausgesprochen wird, ne? Mit dem man vielleicht auch Witze macht und man kriegt es als Kind vielleicht nicht besser hin und den Lehrern ist es egal. Also da geht's schon los, oder? Wie war das zum Beispiel mit Ihrem Namen?
Genau, also Melissa schreibt man bei mir mit einem S, weil im Bosnisch-Serbisch-Kroatischen gibt es keine Doppelkonsonanten. Jetzt haben das alle immer Melisa ausgesprochen und als kleines Kind, auch als Jugendliche traut man sich nicht, einer Autoritätsperson zu erklären, dass das falsch ist. Ich habe das dann halt hingenommen und ein Name ist aber irgendwie die Identität und ich habe mich dann auch unglaublich fremd gefühlt, wenn das immer falsch ausgesprochen wurde und mir wurde das auch schon mal ausgebessert. Also als ich schriftlich meinen Namen hingeschrieben hat, hat mir das eine Person mit Rotstift um ein zweites S ausgebessert. So in der Art, du bist hier in Österreich, also schreib deinen Namen auch so, deutsch ihn ein. Ich kenne das auch von meinen Eltern, dass ihnen einfach ein österreichischer Name gegeben wurde, weil man ihre Namen zu kompliziert fand. Also was absurd ist, ich weiß, natürlich gibt es Namen, die sind schwierig auszusprechen, aber auch ich habe das als Lehrerin geübt vorher. Ja. Ich habe mir die Klassenliste geben lassen und habe, wenn ich nicht gewusst habe, wie spricht man diesen beispielsweise arabischen Namen aus, meine Freundin, die Arabisch spricht, gefragt, weil ich weiß, die Schülerinnen würden sich nicht trauen, mich auszubessern und allein dann in ihre Augen zu sehen, nachdem ich den Namen richtig ausgesprochen habe. Und manche haben sogar gesagt, wow, woher wissen Sie das, wie man den Namen ausspricht? Das war es wert, das zu lernen, auch wenn ich da wirklich Sprachnachrichten auswendig gelernt habe von meinen Freundinnen. Aber das war es wert, weil also wo kommen wir hin, wenn wir es nicht mal schaffen, die Namen richtig auszusprechen? Also das macht ja so viel aus von einem Menschen.
Das ist eine kleine Geste eigentlich. Also es ist andersrum, es ist eine große Geste, aber eigentlich ist der Aufwand nicht so groß. Ne?
Richtig, und wir können ja auch Namen von Game of Thrones Darstellerinnen aussprechen, Daenerys Targaryen. Dann können wir doch bitte auch Melissa Erkut richtig aussprechen oder Yelena oder Hylia. Also man schaltet manchmal das Gehirn aus, wenn etwas offen scheinbar ausländisch klingt, und das können wir uns nicht mehr leisten.
Bei vielen Migranten ist ja die größte Hürde fürs Ankommen die Sprache. Jetzt lernen Kinder aber ja schnell und sie waren klein. Also wie war es bei Ihnen?
Ja, ich war sehr überfordert, muss ich sagen, im Kindergarten und habe einfach aufgehört zu sprechen, weil mir nicht ganz klar war, was soll ich jetzt hier sprechen. Ich hatte Angst, ausgelacht zu werden, wenn ich irgendein deutsches Wort falsch ausspreche. Also habe ich wirklich aufgehört zu sprechen, war stumm, meine Kindergartenzeit über. Trotzdem habe ich Deutsch gekonnt, also ich habe zugehört und habe Deutsch gelernt und irgendwann in der Volksschule gemerkt, okay, wenn ich jetzt nicht anfange zu sprechen, gibt es da niemanden, der die Stimme für mich erhebt, also muss ich irgendwie sprechen. Aber es hat mich unglaublich überfordert. Ich habe auch in der Volksschule, das ist die Grundschule, das Wörterbuch auswendig gelernt. Das war so ein Grundschulwörterbuch, Findefix hieß das, mit so einem Gelb, mit so Füchsen drauf, und ich habe jedes Wort auswendig gelernt, weil ich Angst hatte. Alle lachen mich aus, wenn ich es nicht kann. Und bis heute, und ich habe Germanistik studiert, habe ich Angst, wenn ich einen Tippfehler mache in einer E-Mail oder auf Twitter, dass die Leute das auf mangelnde Deutschkenntnisse zurückführen und nicht, dass ich mich einfach vertippt habe oder verschrieben. Also das macht etwas mit einem. Und die Schule hat es nicht geschafft, mir die Werkzeuge mitzugeben, dass ich dieses Selbstbewusstsein entwickle. Mhm. Deutsch habe ich mir beigebracht, durch Lesen beigebracht, durch Nachahmen, durch Zuhören beigebracht. Aber dass ich dieses Selbstbewusstsein habe, was Menschen ohne Migrationshintergrund haben, das habe ich nicht geschafft, mit meinem Deutsch zu erlangen.
War denn der Kindergarten trotz dieser Zeit des Schweigens vielleicht doch trotzdem irgendwie gut für Sie? Oder kann das auch trotzdem für Kinder mit ähnlichem Hintergrund was Positives beinhalten?
Total, nein. Ich bin eine Verfechterin für auch verpflichtende Kindergartenjahre. Allein durchs Zuhören und der Umgang mit anderen Kindern, die sozialen Kontakte, habe ich unglaublich viel gelernt. Und bei uns daheim eben, mein Vater war noch im Krieg, meine Mama musste sich irgendwie mit Behördengängen und Putzjobs schaffen, dass wir Geld haben. Das heißt, ich hatte daheim nicht wirklich Kindheit, dass mir wer vorgelesen hat, dass ich spielen konnte. Wir hatten viele Sorgen. Und im Kindergarten gab es ein bisschen Kindheit. Da haben mir die Pädagoginnen vorgelesen. Wir haben untereinander gemeinsam gespielt. Also das war schon ein bisschen ein Stück heile Welt und auch ein bisschen ja, Sozialisation und Umgang mit anderen Kindern. Und da kommt also Deutsch lernen spielerisch. Und es ist eher nicht so, dass Kinder Deutsch lernen mit irgendwie auswendig ein Buch lernen, sondern durch den Kontakt mit anderen Kindern. Und deswegen war die Kindergartenzeit unglaublich wichtig, nicht nur für meine Deutschkenntnisse, sondern auch für die Integration, auch die emotionale, dass ich einfach mit anderen Kindern unterwegs bin und mit denen zu tun habe.
Mhm. Frau Erkut, vor einigen Jahren haben Sie in einem Wiener Stadtmagazin einen Artikel geschrieben über die sogenannte Generation Haram. Da ging es um muslimische Jungen, die cool und stark sein wollen und sich an veralteten Rollenbildern orientieren, und um muslimische Mädchen, die sich dann eher zurückhalten und vielleicht angepasst oder sogar schüchtern sind. Was hat sich seitdem geändert?
Ich war damals Schulprojektleiterin und war an ganz vielen Wiener Schulen unterwegs und habe immer wieder beobachtet, dass Burschen mit Haram rufen, das heißt im Islam verboten, den muslimischen Mädchen das Leben einschränken, was sie anziehen sollen, bestimmen wollen, welche Musik sie hören dürfen und so weiter. Und damals war das so, dass die Mädchen nicht wirklich gekontert haben, dass sie geschwiegen haben, dass sie nicht zurückgesprochen haben, und die Burschen sich diese einzige Macht, die sie in dieser Gesellschaft irgendwie haben, und zwar nach unten treten quasi über die Mädchen, weil ich habe ganz schnell rausbekommen durch Gespräche mit ihnen, dass sie sich sonst nirgends sehen in unserer Gesellschaft, dass man ihnen eh nichts zutraut, außer in dem Weg in die Arbeitslosigkeit. Und dann haben sie sich darüber definiert, über die Macht, über die Mädchen. Und seitdem sind aber 4 Jahre vergangen. Und was ich gemerkt habe, zum Glück, dass die Mädchen Werkzeuge durch Social Media, durch Feminismus, Trends auf Instagram oder TikTok schon wissen, wie sie zurückreden können, dass sie sich das nicht mehr gefallen lassen, dass sie Argumente haben und ja viel gestärkter einfach geworden sind mit der Zeit. Und da hat Instagram, also Social Media, wirklich mehr Aufklärungsarbeit und Emanzipationsarbeit geleistet als die Schule, möchte ich sagen. Und das auf der anderen Seite, aber die Burschen, habe ich nicht das Gefühl, haben dazugelernt. Die würden weiterhin gerne irgendwie bestimmen, weil sie ja noch immer die Verlierer sind in diesem System. Aber die Mädchen lassen sich einfach weniger sagen. Jetzt klingt das auf den ersten Blick vielleicht wie ein Erfolg, nur was ist mit den Jungs?
Also die sozialen Medien sagen, sie haben mehr geleistet als Schule und Bildung. Warum hilft die Schule vielen Kindern so wenig weiter im Finden von Identität und von Selbstwert?
Auf der einen Seite sind Lehrpersonen oft, es ist ihnen nicht bewusst, dass das, wie wichtig das ist, weil sie selber aus Haushalten, aus bürgerlichen Schichten kommen, wo das eh klar ist, ja, dass Frau und Mann gleichberechtigt sind, und die kennen das nicht und glauben vielleicht nicht, dass das so wichtig ist, beziehungsweise viele haben auch Vorurteile und glauben, na gut, die muslimischen Burschen, die sind halt so, man kann die nicht ändern, das ist deren Kultur. Nur das stimmt ja nicht. Wenn man mit ihnen spricht, merkt man, das ist einfach Verunsicherung, sie fühlen sich abgeschrieben, sie brauchen genauso wie sie nicht negativ beeinflussbar sind, sind sie auch positiv beeinflussbar, nur da ist niemand, der sie positiv beeinflusst, weil man alles, was sie macht, auf ihre Kultur zuschreibt und sagt, die sind so, die können nicht anders, man sieht sie nur als Kollektiv. Ich glaube, die Lehrerinnenausbildung und auch die Lehrerinnen sind so homogen und unser Klassenzimmer ist heterogen, also das ist ein Problem, wir brauchen einfach ein diverseres Lehrerinnenzimmer. Wir haben aber auch keine Zeit. Also ich zum Beispiel, ich kenne ja die Lebenswelten der Kinder. Meine Cousins sind genauso wie diese Burschen. Also die haben das auch bei mir versucht zu sagen, ja, du musst jetzt deinen Kaffee machen und du musst abräumen, weil du bist ein Mädchen. Also ich kenne das. Bei mir können sich die Jugendlichen quasi nicht verstellen und so sagen, was wissen sie schon, bei uns ist das so. Aber du hast keine Zeit als Lehrperson. Also du hast da in der Woche ein paar Stunden mit ihnen, musst den Lehrplan durchbringen, musst den Stoff durchbringen, unterschiedliche Niveaus, da bleibt keine Zeit zum Diskutieren und das ist fatal, weil wir brauchen viel mehr Raum für diese Diskussionen, für so unglaublich wichtige Themen, weil auf der einen Seite sind die Themen wichtiger, auf der anderen Seite stärkt das auch gleichzeitig die Deutschkenntnisse, wenn man diskutiert. Also viele gehen doch immer davon aus, also unser Schulsystem geht davon aus, dass die Kinder und Jugendlichen mit ihren Eltern daheim am Küchentisch sonntags über Politik und die neuen gesellschaftlichen Veränderungen diskutieren. Aber das stimmt nicht, das findet nicht statt. Deswegen muss das die Schule auch nachholen.
Na, und das ist noch nicht mal jetzt ein sag ich mal, Phänomen von Menschen mit Migrationshintergrund. Das haben sie auch teilweise in Gutverdienerfamilien, ne? Dass da keiner mehr über irgendwas spricht.
Richtig, also wir dürften eigentlich nichts mehr voraussetzen, aber die Schule richtet sich schon an einen gewissen Normalzustand, an Menschen, die aus bürgerlichen Haushalten kommen und keinen Migrationshintergrund haben, gute Deutschkenntnisse haben. Nur das ist nicht der Normalzustand, den unsere Schülerinnen und Schüler mitbringen.
Die haben jetzt gerade sehr eindrücklich geschildert, wie sich muslimische Jungs abgehängt fühlen, wie es denen selber auch nicht gut geht. Welche Vorbilder haben diese Kinder denn dann? Weiß ich, sind es dann Rapper oder Hip-Hopper? Da gibt es ja auch sehr viele mit ähnlichem Hintergrund.
Genau, die sind das oft und gleichzeitig werden sie dann aber von uns sozusagen verteufelt. Also sie müssen sich schlecht fühlen, dass sie Deutschrap hören, während man das ja genauso im Deutschunterricht großartig stilistisch untersuchen könnte, wie Gedichte. Beispielsweise könnte man auch Deutschrap-Texte hernehmen und die nach Stilmitteln durchsuchen. Auch da schauen, kann man Autor von Werk trennen. Also diese Diskussionen kann man auch mit ihren Vorbildern führen und nicht einfach verteufeln. Ich unterstütze auch viele Inhalte nicht aus der Musik, die sie hören. Aber ich habe gemerkt, man kann sie wunderbar im Unterricht einsetzen. Da haben sie alle was zu sagen. Da fühlen sie sich nicht wie Loser, die sich nicht auskennen, sondern da sind sie mal Expertinnen und Experten. Und sonst aber eben, wenn sie mit diesen Vorbildern allein gelassen werden sozusagen und wir nicht mit ihnen die Vorbilder mal genauer anschauen und was bedeutet das eigentlich, wenn sie frauenverachtend rappen, dann haben sie wirklich nur die und vielleicht dann im Extremfall das, wovor sich die Gesellschaft fürchtet, was aber wirklich der Extremfall nur ist, radikale Hassprediger, die man gut auf YouTube erreichen kann, in gewissen Kreisen, also Extremismus, so, das ist dann nochmal die einzigen, die sich ihnen quasi dann annehmen, und dann sind sie ja auch gewillt, dazu verfallen, weil da hört ihnen jemand mal zu. Aber das ist echt der Extremfall. Fakt ist aber trotzdem, dass sie keine anderen Vorbilder haben. Es gibt ganz wenige männliche migrantische Lehrpersonen, und also wo sollen sie sich sehen, wenn sie sich nicht vertreten fühlen? Es gibt sie nicht in der Politik, es gibt sie in wenigen Medien, sie sind nicht öffentlich quasi, nicht sichtbar. Wo sind die Mohammeds, wo sind die Alis, zu denen sie raufschauen können? Sie sehen sie ja quasi nur in den unteren sozialen Schichten und glauben dann, das ist die Zukunft, die ihnen blüht. Und es ist ja tatsächlich so, dass es viel schwieriger für sie ist, nach mehr zu streben, und auch das Träumen ist dann auch irgendwie begrenzt.
Also, dass es da Probleme gibt oder dass es da wirklich massiven Nachholbedarf gibt, ist, glaube ich, gar keine Frage. Ich möchte aber mal etwas provokant mal ein Gegenbeispiel nennen. Ich habe einige Lehrer im Bekanntenkreis und da kenne ich das dann schon, dass manche sagen, ich habe da Schüler oder Schülerinnen mit Migrationshintergrund sitzen, die einfach verweigern die Sprache, die Regeln, alles und die Eltern unterstützen es noch. Also sicherlich jetzt eine Einzelbeobachtung, aber was ist Ihre Erfahrung dazu?
Das stimmt. Ich kann mir vorstellen, dass das so rüberkommt, wenn man die Lebenswelt, den Hintergrund, die Eltern auch nicht kennt. Ich habe mir oft auch die Eltern in die Sprechstunde geholt und habe einfach auch anders kommuniziert mit den Eltern als viele meiner Kolleginnen und Kollegen, weil das war oft so ein von oben herab, wir erklären euch mal, wie das bei uns läuft. Und das war dann automatisch eine Abwehrhaltung auch von der anderen Seite, was ja irgendwie menschlich ist. Also uns fehlt, glaube ich, dieser Diskurs auf Augenhöhe. Wir glauben, wir müssen jetzt allen diese Werte aufzwingen und die verstehen das sonst nicht. Und klar gibt es auch Eltern, die vielleicht nicht interessiert sind an Bildungsaufstieg ihrer Kinder, die sich freuen, wenn das Kind vielleicht abbricht und arbeiten geht und Geld mitbringt. Nur gerade diese Kinder, die solche Eltern haben, brauchen doch extra Unterstützung, als sie noch für ihre Eltern zu bestrafen und zu sagen, boah, aus denen wird nichts, die Eltern sind genauso, die werden so landen, so enden wie ihre Eltern. Ja, die bräuchten ja jemanden, der an sie glaubt und nicht erst recht sagt, wundert mich nicht bei denen, ja, wenn die daheim solche Vorbilder haben. Und das macht Schule nicht. Die Schule bestraft dich auch noch, wenn du Eltern hast, die dir nicht helfen können oder wollen.
Also es fehlt am Verständnis einfach für Lebenswirklichkeiten. Sie hören SWR 2 Tandem. Migration kann eine Bildungsbremse sein, ähnlich wie ein nicht-akademischer Hintergrund bei Menschen, die hier geboren sind. Viele Statistiken zeigen das. Und das ist auch die Einschätzung von Melissa Erkurt. Sie ist Österreicherin mit bosnisch-muslimischen Wurzeln, erste Akademikerin in ihrer Familie. Den Bildungsverliererinnen und Verlierern mit Migrationshintergrund will sie eine Stimme geben mit ihrem Buch Generation Haram. Frau Erkurt, dafür haben Sie aber auch Kritik bekommen, wenn ich das richtig gesehen habe. Welche denn beispielsweise?
Von verschiedenen Personengruppen, also demnach hat sich die Kritik gerichtet. Es kam ganz viel von Menschen, die wahrscheinlich von sich sagen würden, sie sind offen und vielleicht sogar links, die aber gesagt haben, na jetzt übertreibt die, also so schlimm ist das auch nicht alles, Opferrolle, also die sich gar nicht vorstellen konnten, dass das wahr sein kann. Und das hat mir nur gezeigt, wie fremd diese Lebensrealität vielen ist, wenn sie sich das nicht vorstellen können. Auf der anderen Seite schreiben mir ganz, ganz viele Menschen mit Migrationshintergrund, dass sie das Gefühl haben, das wäre ihr Buch. Also sie haben sich wiedererkannt gefühlt. Sie haben mir ihre Geschichten geschildert. Das hat mich unglaublich betroffen, dass also beide Seiten einfach sich einfach nicht verstehen können, weil die Lebensrealitäten so fremd sind. Aber es ist nun mal so, dass man als Migrantin nur geduldet wird, wenn man still und dankbar ist, wenn man die Arbeit erledigt, aber bloß nicht, wenn man Teilhabe einfordert. Und das mache ich ja mit meinem Buch. Ich erwarte mir einen Diskurs auf Augenhöhe. Ich sage an. Ich sage nicht, vielleicht könnten wir mal, sondern ich fordere was. Und das wird nicht akzeptiert. Wir sind noch nicht so weit offenbar. Ich kenne das auch von meinen Eltern, die sagen, bitte einfach nur, Melissa, still sein, dankbar sein, nicht auffallen. Mehr dürfen wir in Österreich auch nicht. Also viele glauben, dass meine Eltern zum Beispiel super stolz jetzt auf mich sind, weil ich ein Buch geschrieben habe, das ein Bestseller ist. Aber bei meinen Eltern war das das Gegenteil. Also sie haben Angst vor Rassistinnen, die mir jetzt schreiben und mich angehen, vor Politikerinnen, die mir vielleicht was absprechen könnten oder auch vom Kolleginnen und Kollegen, die sich überfordert fühlen von meinen Aussagen, ja, die sich angegriffen fühlen. Also viele gehen ja auch gleich in die Abwehrhaltung.
Jetzt hat es ja bei Ihnen gleich mehrere, ich sag mal, Hürden, die Sie überspringen mussten, gegeben. Also Sie sind ja auch ein First Generation Academic, wie das so schön heute auf Neudeutsch heißt. Gibt ja auch Initiativen wie arbeiterkind.de, das alles zeigt. Das geht auch jetzt für Leute, die keinen Migrationshintergrund haben, schon gar nicht so einfach. Es ist ein anderes Umfeld, wenn man an die Uni geht mit anderen Codes. Wie haben Sie sich gefühlt? Wie war es für Sie?
Eben, ich habe mich völlig fremd gefühlt in diesen akademischen Räumen mit dieser Sprache. Ich habe eben Germanistik studiert und dann war die Literatur oft, das wurde aufgegeben und viele hatten das schon gelesen, haben das daheim, haben sich die Bücher von den Eltern ausborgen können. Für mich war das alles neu und ich habe mich wirklich dumm gefühlt und auch das Gefühl gehabt, ich gehöre hier einfach nicht hin. Und so bis zum Uni-Abschluss habe ich gedacht, das schaffe ich nicht, obwohl ich immer recht gute Noten hatte, obwohl ich nebenbei arbeiten musste. Ich konnte mir das ja nicht sonst leisten, das Studium, das darf man nicht vergessen. Und habe am Ende noch immer gedacht, ich schaffe das nicht und am Tag meiner Prüfung, Abschlussprüfung, niemandem Bescheid gegeben, weil ich überzeugt war, ich werde eh durchfallen, was Blödsinn war.
Nein.
Ich habe auch, ja, und das, dann war dann auch niemand da. Also ich habe dann mit Auszeichnung bestanden und da war niemand draußen, der mit mir gefeiert hat, weil ich es niemandem gesagt habe, weil ich dachte, das schaffe ich nicht. Und bei der Feier dann, bei der akademischen Feier, waren auch meine Eltern das allererste Mal an einer Universität. Und die haben sich genauso fremd gefühlt wie ich. Und wir wollten da alle nach der Feier, obwohl es total schön war, aber wir wollten einfach nur raus. Und beim Rausgehen hat mich mein Vater dann noch gefragt, was war das nochmal genau, was du studiert hast? Mhm. Also für ihn, das hat er gar nicht böse gemeint, aber das war einfach ganz anders für ihn, für meine Mama und für mich. Aber bei meiner Schwester zum Beispiel, die ist 10 Jahre jünger und die studiert jetzt auch, für sie war das dann schon ein bisschen selbstverständlicher, dadurch, dass sie das durch mich kennt. Und das gibt mir ein bisschen Hoffnung für sie, aber für die anderen weiteren Arbeiterkinder, die die ersten sind, tut es mir natürlich leid, weil das ist keine schöne Erfahrung, die man macht.
Keinen Fall, aber hat sie denn nicht mal einer von den Kommilitonen in den Arm genommen und gesagt, Mensch, super, klasse, jetzt hast du dein Diplom?
Wir waren da einzeln, also deswegen, wir hatten eine Einzelprüfung, also da war niemand, aber ich habe dann auch fremde Menschen gesehen, die erwartet wurden von ihren Eltern und haben mir gedacht, oh je, ich hätte vielleicht auch Bescheid geben sollen, aber ja, also ich habe es jetzt überwunden, aber es ist jetzt nicht so, dass man seine Sozialisation zurücklässt. Also es ist jetzt nicht so, ach, ich bin jetzt Akademikerin und ich weiß gar nicht mehr, wie das ist als Arbeiterkind und also ich fühle mich trotzdem noch als Arbeiter, also ich bin ein Arbeiterkind und ich fühle mich Arbeiterinnen auch generell näher, wenn ich jetzt durch die Redaktion laufe oder so, fühle ich mich der Putzkraft näher als jetzt Kolleginnen und Kollegen, die akademischen Background haben, immer schon. Jetzt weiß ich nicht, ob die Putzkraft sich mir näher fühlt oder sich denkt, boah, die soll bloß aufhören, mich voll zu labern. Aber bei mir ist das einfach so, das überwindet man ja nicht oder man wird es nicht los. Ich will es auch gar nicht loswerden. Aber das sehen viele, glaube ich, nicht. Und es ist ja auch oft viel mit Scham verbunden, weswegen wir auch nicht drüber reden. Und so entsteht der Diskurs erst gar nicht.
Das, was Sie schildern, ist natürlich biografisch geprägt und bezieht sich dadurch natürlich auf Österreich. Inwiefern, was ist da Ihr Eindruck? Sind denn die Erlebnisse, die Sie gemacht haben als Schülerin, als Studentin, auch als Lehrerin dann selber, als pädagogische Kraft, als Lehrkraft, übertragbar auf Deutschland?
Mir schreiben ganz, ganz viele Lehrerinnen und Pädagoginnen aus Deutschland, die sagen, bei uns ist genau dasselbe oder mir ging es genauso oder ich bin selber Lehrerin, ich erlebe dasselbe, dass die Ausbildung mich nicht vorbereitet, dass diese Kinder wirklich scheitern müssen, die Deutschkenntnisse. Also ich sehe, dass das echt recht ähnlich ist. Es gab ja diesen Hashtag MeToo vor 2 Jahren, glaube ich, wo Migrantinnen über Diskriminierungserfahrungen getwittert haben. Das war ja auch aus Deutschland, wo Österreicher sich beteiligt haben mit Migrationshintergrund. Und da waren die häufigsten Tweets von Menschen, die Diskriminierung in der Schule erlebt haben. Also das ist ein riesiges Thema. Nur wir gehen es nicht an, weil wir es immer nur an einzelnen Personen festmachen. Wir machen es an den Migrantinnen fest. Mit denen stimmt etwas nicht. Die müssen sich ändern. Nur so funktioniert es nicht. Also das System müsste sich ändern, damit man mal eine gleichwertige Chance bekommt.
Was, Sie sagen, das System müsste man ändern oder es müsste sich ändern. Wäre es denn zum Beispiel mit mehr Sozialarbeitern getan? Also ich denke da an dieses skandinavische Modell vom Team-Teaching. Das gibt es, glaube ich, im deutschsprachigen Raum in der Regel nur in Schulen für Kinder mit Behinderung. Also wäre das vielleicht was?
Unbedingt, aber auch, dass die Sozialarbeiterinnen selber diverser sind. Es müssen ja nicht nur Sozialarbeiterinnen sein, auch so ein Team aus unterschiedlichen Pädagoginnen. Also zum Beispiel Theaterpädagogik, Musik, das macht ja sehr viel mit Kindern und die lernen auch viel besser mit ihrer Aggression umzugehen und mit Frustration so. Und ich würde mir das wünschen für alle Kinder und Jugendlichen, weil das bräuchten alle. Und vor allem eine Ganztagsschule, damit wir uns nicht mehr darauf verlassen, dass am Nachmittag alle heimgehen und das sind Eltern, die helfen können. Oder ein Schreibtisch oder Internet. Das können sich viele nicht vorstellen, aber das ist nicht der Ist-Zustand für viele Schülerinnen und Schüler. Die machen dann ihre Hausaufgabe. Ich hatte das bei meinen Schülerinnen im Bett. Mit Lärm von Geschwistern und der eine spielt Playstation und der andere schaut Fernseher und sie teilen sich alle ein Zimmer. Und der bringt dann die Hausaufgabe, die ist natürlich nicht sehr ordentlich und wird dann auch noch bestraft dafür, weil die Lehrperson schimpft. Wobei ich mir denke, unglaublich, dass der trotz, dass er keinen eigenen Raum hat, nicht Stille hat, diese Hausaufgabe gemacht hat. Also ich finde das sehr bewundernswert und wir dürfen auch nicht vergessen, dass diese Kinder oft wirklich Ressourcen mitbringen durch diese Doppelbelastung, die sie haben. Die dolmetschen ja früh für die Eltern, die können Amtsschreiben verfassen, die der durchschnittliche Mensch erst Anfang 20 macht. Also die sind unglaublich selbstständig früh, kümmern sich um die Geschwister, die bringen Ressourcen mit, die eigentlich auf den ersten Blick eigentlich einen erfolgreichen Bildungsweg verheißen müssten. Nur wir machen das Gegenteil. Wir beschuldigen sie dafür, sie schämen sich dafür und scheitern irgendwann, weil die Schule nicht weiß, wie sie richtig umgeht damit.
Frau Erkurt, es war 1992, als Sie mit Ihrer Mutter hierher kamen. Ihr Vater kam dann später nach. Wenn Sie sich mal in die Eltern versetzen, was werden die damals wohl über Sie, über Ihre Tochter gedacht haben, als Sie mit Ihnen geflüchtet sind, mit Blick auf dieses Fremde, aber halt auch auf dieses neue Land?
Die wollten einfach nur Sicherheit. Also Bedürfnispyramide ganz, ganz unten. Das war Krieg und wir waren in Österreich. Und sie haben sich dann infolgedessen gewünscht, dass ich einfach es mal besser habe als sie, weil sie hier natürlich nicht in den Jobs arbeiten konnten, die sie ausgeübt haben in unserem Ursprungsland, weil die Deutschkenntnisse gefehlt haben, nicht anerkannt wurde, quasi der Job, und mussten sich mit harter Arbeit über Wasser halten. Und es war ganz, ganz wichtig für sie, dass ich mal mehr schaffe. Gleichzeitig haben sie es mir nicht zugetraut. Also ich war wirklich gut in der Schule und mein Vater kam einmal weinend nach Hause, weil er am Tankstellen-WC jemanden gesehen hat, der das WC reinigt. Die Person hat ausgeschaut wie ich und er meinte, Gott, ja, diese Zukunft kann dir auch blühen, obwohl ich tolle Noten hatte. Aber der hat einfach gedacht, für Menschen wie uns, wir erreichen nicht mehr und wollte auch nie, dass ich eine Lehre mache und nicht weiter in die Schule, weil sie nicht das Gefühl hatten, dass uns mehr zusteht, sozusagen. Ja, wir sind jetzt in Sicherheit, es ist kein Krieg und wir müssen dankbar dafür sein und mehr können wir gar nicht erreichen. Also auch mein Träumen war begrenzt dadurch.
Dass das auch eine Angst vor Entfremdung sein könnte oder ist das wirklich ein pragmatisches Denken oder auch das, was halt von außen herangetragen wird, jetzt seid verdammt nochmal dankbar, das muss jetzt reichen.
Beides, also Entfremdung, das war nicht so die große Sorge meiner Eltern, wobei rückblickend ich es unglaublich traurig finde, dass ich mich sehr wenig noch mit Bosnien identifizieren kann, die bosnische Sprache auf Volksschulniveau spreche, während ich auf Deutsch wissenschaftliche Arbeiten verfassen kann. Das macht mich traurig, weil Mehrsprachigkeit wird immer als Ressource gesehen, Leute geben unglaublich viel für Auslandsaufenthalte und Auslandssemester aus und bei mir war es eigentlich da, aber ich habe es immer kleiner gemacht und versteckt, weil es ist schon was anderes, ob du Französisch oder Englisch kannst, die Prestigesprachen oder eben Türkisch oder Bosnisch. Und das ist schon viel auch von der Mehrheitsgesellschaft. Also meine Eltern, denen war das, die hatten jetzt nicht Angst, dass ich mich von Bosnien entfremde, obwohl das jetzt doch so gekommen ist. Und ich finde das persönlich schade. Also sie thematisieren das jetzt nicht so oft.
Aber das heißt, sie gehen dann schon in eine andere Welt, auch sprachlich, wenn sie zu ihren Eltern gehen.
Richtig, vieles bleibt mir auch fremd von meinen Eltern, von ihren Persönlichkeiten. Ich kann mich über gewisse Themen ja nicht austauschen, weil mein Bosnisch zu schlecht ist und ihr Deutsch zu schlecht. Also wir reden dann oft aneinander vorbei und auch mein Buch beispielsweise kann ja mein Vater, der nicht so gut Deutsch kann, der das einfach nicht lernen konnte, weil er immer arbeiten musste und zwar unglaublich hart, der kann mein Buch nicht lesen und der wird quasi auch ein Stück von mir auch nicht begreifen können und schreiben, damit verdiene ich mein Geld, das ist ein wichtiger Teil von mir, den er nicht erfassen kann, weil er mein Geschriebenes ja nicht lesen kann. Und im Umkehrschluss kann ich auch von ihren Erzählungen aus der Heimat, aus ihrer, ja, wie ihre Jugend war, kann ich nicht nachvollziehen. Ich kenne dieses Land nicht mehr. Ich kenne es ja nur zerstört. Ich kenne es nicht aus dem, was sie mir erzählen, die alten Fotos. Das kommt mir alles fremd vor. Viele können mit ihren Eltern irgendwie in das Krankenhaus fahren, wo sie geboren wurden. Und das gibt's nicht. Das wurde im Krieg zerstört oder keine Ahnung. Das klingt so banal, aber die Mama borgt das Hochzeitskleid her. Das gibt's bei uns auch nicht, das ist alles im Krieg auch zerstört worden, gerade dass wir noch ein paar Familienalben retten konnten und das deswegen ist da so eine noch immer zwischen meinen Eltern und mir natürlich eine andere Art von Nähe, aber etwas bleibt ja verborgen oder etwas können wir gar nicht kennenlernen voneinander.
Das sind jetzt natürlich auch Gedanken, die einen auch, wenn man sich das so anhört, muss ich sagen, die mich dann auch wirklich bedrücken. Ne? Man kann das ja als Außenstehender nicht ändern. Sie selber können es auch nicht mehr ändern. Ne? Aber vielleicht versuchen wir es mal mit einem positiven Ausblick. Wenn wir mal sagen, in 20 Jahren, im Jahr 2040, hätte Ihr Engagement und das von anderen Menschen so viel bewirkt, dass Sie sagen, der Kampf hat sich gelohnt. Was wäre denn dann in Österreich und Deutschland anders? Wie wird es da aussehen? Ich muss auch manchmal Utopist sein.
Ja, ich habe mir viele Gedanken dazu gemacht, weil für mich sind diese Bildungsthemen nicht so spannende Themen, die ich mal eben journalistisch aufarbeite. Das ist was Existenzielles. Meine zukünftigen Nichten, Neffen, sollte ich mal Kinder haben? Also da hängt viel für sie dran, weil sie einfach Migrationshintergrund haben und eine gewisse Sozialisation. Und ich würde mir wünschen, dass da eben das erkannt wird, dass wir nicht sagen, die Migrantinnen müssen sich ändern, ihre Kinder müssen sich ändern, sondern dass wir sagen, das System ist so, dass sie es gar nicht anders können, als den Aufstieg nicht schaffen oder teilweise in veraltete Rollenbilder fallen. Und im Schulsystem konkret wird das bedeuten, dass wir uns nicht mehr auf die Eltern und gewisse Ressourcen verlassen, sondern dass jeder wirklich dieselben Startbedingungen mitkriegt durch die Schule, indem die Schule sich ganztags um die Kinder und Jugendlichen kümmert. Und zwar nicht die billigste Version für die Ausländerkinder sozusagen, sondern das sollte so eine Schule sein, wo auch die bürgerlichen Eltern ihre Kinder gern hingeben.
Na, das ist natürlich in Deutschland schon etwas anders ist mit dem Ganztag bei uns.
Genau, nur besonders attraktiv sind die Modelle offensichtlich auch nicht. Also habe ich mir sagen lassen, zumindest von Bildungswissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen aus Deutschland.
Kann das ich Ihnen als Teilzeitvater nur bestätigen.
Ja, genau. Und das ist das jetzt auch nicht, viele sagen ja, können wir uns was abschauen aus anderen Ländern. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Österreich was abschauen kann von Deutschland in der Hinsicht, aber bitte Deutschland auch nichts von Österreich. Also da gibt es andere Modelle, wo wir hinschauen müssen. Aber ich würde mir wünschen, dass sich Schule wirklich ausrichtet an die Bedürfnisse von Kindern aus unteren sozialen Schichten und auch die Lehrerinnenausbildung, dass die einfach auch wissen, wie gehe ich um mit einem Klassenzimmer, mit sozialer Ungleichheit, wo es nicht allen gut geht, wo nicht jeder daheim Ressourcen und Geld hat und Eltern, die super Deutsch können. So kann man es wirklich nur schaffen, wenn man all das mitbringt.
Vor allem aber müssen die, die es betrifft, auch den Mund aufmachen. Und das tut Melissa Erkurt unter anderem mit ihrem Buch Generation Haram, warum Schule lernen muss, allen eine Stimme zu geben. Es ist im Jolnay Verlag erschienen. Herzlichen Dank, dass Sie Zeit für uns hatten und alles Gute und weiterhin viel Energie, Frau Erkurt.
Dankeschön.
Das war SWR 2 Tandem. Redaktion der Sendung hatte Petra Malwitz. Die Musikauswahl hatte Moritz Schelius. Am Mikrofon verabschiedet sich Fabian Elsässer. Schönen Abend noch.